Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, hier ist Football Quark mit der NFL-Preview der Week 17. Alle Tipps zur aktuellen Woche. Viel Spaß!
Football Quark. Viel Inhalt. Wenig Masse.
Guten Morgen, Philipp.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Boah, ich bin so toll. Es ist 6:30 in der Früh an einem Mittwoch. Und wir haben uns die Zeit jetzt genommen zu sagen, jo, wir nehmen die Folge auf, weil die letzte Folge, die News-Folge, die wir zusammen gemacht haben, die hat so ein bisschen unter schlechten Internetbedingungen gelitten. Ich habe die so ein bisschen zusammengecuttet. Ich habe sie noch gar nicht erzählt und die Folge war eigentlich 4 Minuten länger.
Du, aber ganz ehrlich, schadet doch nicht. Ich finde es jetzt auch gerade recht schön, dass wir viel, viel freier reden können und dass es vor allem nicht so ganz große Lücken dazwischen gibt, zwischen dem, was wir sagen und was wir hören.
Genau, das macht es dann einfach ein bisschen angenehmer und deswegen haben wir uns dafür entschlossen, auch wenn es sehr, sehr früh ist und das ist wieder meines Naturells, aber ich freue mich auf diese Folge. Ich freue mich darauf, mit dir die Woche 17 zu picken. Wollen wir schon mal so ein kleines Update geben, was wir in den Playoffs dann vorhaben?
Gerne, gerne.
Das Update solltest du dann geben, weil ich habe die Frage gestellt.
Wollen wir, hast du gesagt. Also ich dachte, wir teilen uns das. Wir wollen zu den Playoffs, wollen wir gerne jedes einzelne Spiel previewen. Wollen uns dann die Zeit nehmen, jedes einzelne Spiel rauszunehmen und dort eine längere Vorschau zuzumachen, dass ihr auch für euch einfach die Spiele, die euch am meisten interessieren oder die Spiele, die ihr vielleicht auch eher guckt, weil sie zu einer freundlicheren Zeit sind, manche Spiele sind halt einfach ein bisschen später dran, dass ihr dort eine sehr intensive Vorschau von uns bekommt. Mit ein paar Spielern, Key-Matchups vielleicht auch, die wir raussuchen. Da gehen wir dann ein bisschen mehr in die Tiefe als jetzt in so einer Week 17, wo ja kein Team mehr Bye Week hat und dementsprechend halt echt ein paar Spiele dran sind, ne?
Ja, einmal ein paar Spiele dran sind und wir müssen auch mal gucken, in welchen Spielen geht es tatsächlich, in manchen Spielen geht es ja tatsächlich um nichts. Auch wenn das in der NFL, das finde ich ja im Vergleich zur Bundesliga, da sage ich auch immer noch, also markentechnisch allein vom Sprechen her, die NFL klingt 20.000 Mal cooler als Bundesliga. Und also allein deswegen ist es schon ein bisschen cooler, muss man leider so sagen. Und deswegen gehen, glaube ich, auch alle anderen Ligen, auch an Deutschland, immer dahin, dass man das irgendwie in 3 Buchstaben zusammensetzt oder in maximal 4, so BBL, HBL. Das orientiert sich nicht an der deutschen Bundesliga, was Swag angeht.
Nee, das finde ich auch. Und was heißt um nichts gehen? Ne? Also ich finde tatsächlich auch immer schwierig, es wird zwar viel, viel aus dem Draft gemacht und aus der Position, die man für den Draft haben kann, aber das beschäftigt Fans, glaube ich, viel mehr als aktuell die Teams, aktuell die Mannschaften, die sich auf die Spiele vorbereiten. Ich glaube, was die Spieler viel mehr beschäftigt, ist, okay, wir waren echt schlecht dieses Jahr und ich habe vielleicht in ein paar Wochen keinen Job mehr, weil hier kommt ein neuer Head Coach, der wird erstmal durchsortieren hier. Das heißt, ich muss jetzt individuell für mich auch einfach nochmal gucken, dass ich ein bisschen gutes Videomaterial zusammenspiele, damit ich dann während der Offseason halt einen neuen Job bekomme und nicht plötzlich da stehe und gar nicht mehr spielen darf.
Ja, machen wir uns nichts vor. Also der Kicker der Denver Broncos wird sich jetzt nicht sagen, also bei den Denver Broncos sowieso nicht, weil die keinen First Pick haben, aber der wird sich dann nicht stehen, Game-Winning Field Goal? Nee, das kostet mich einen Pick, das kostet uns einen Pick in der ersten Runde, nee, den setze ich jetzt erstmal daneben. Das, also,
Nee, sorry, definitiv nicht. Und jeder Spieler, der in der Zone halt einen Ball fangen kann, der wird auf jeden Fall auch einen Touchdown machen. Also das ist halt auch klar. Der lässt den Ball halt auch nicht fallen. Das ist sowas von logisch. Das wirst du nicht erleben.
Genau, also es kann halt höchstens dann sein, dass es Spieler gibt, die dann nicht spielen. Sowas kann dann doch komischerweise mal passieren. Sowas passiert in anderen Sportarten ja auch. Also du wirst einen LeBron James, wenn die Lakers nicht mehr in die Playoffs kommen können, wirst du den nicht mehr spielen sehen, weil warum, der sagt sich, ich bin 38 Jahre alt, Leute. Also ich muss meinen Körper auch ein bisschen schonen. Und wenn du dieser Starspieler bist, dann kannst du dir das erlauben zu sagen, ja okay, dann kuriere ich jetzt mal Dinge aus. Aber wenn du der Average-Spieler bist, der doch sich von Vertrag zu Vertrag hangelt, der sagt sich dann halt, ey, ich bin schon darauf angewiesen, auch den nächsten Vertrag zu kriegen.
Ja, so ist vielleicht auch ein guter Vergleich Brandon Cooks bei den Texans, der tatsächlich gerade scheinbar nicht mehr allzu viel Lust hat, seine Knochen hinzuhalten. Justin Fields wird bei den Bears aber weiterspielen. Also der ist in seinem zweiten Jahr und dann nimmt man halt im Progress das, was er an Erfahrung jetzt im Spiel noch sammeln kann. Auch wenn er tatsächlich sogar angeschlagen ist, hat sein Coach klar gesagt, so, der spielt natürlich, spielt er noch die letzten beiden Wochen. Also und ich sage auch ganz ehrlich, was letztendlich haben die Bears davon, jetzt mit Trevor Siemian oder Nathan Peterman zu spielen? Also was lernt diese Mannschaft daraus? Mit einem Coach, der nächstes Jahr noch da sein wird, wenn Justin Fields nur auf der Bank sitzt. Also, sorry.
Ja, das ist nämlich der Punkt. Also, und Brandon Cooks wird sich halt auch sagen, hey, diese paar Spiele verlängern eventuell meine Karriere, weil es dann doch immer ein Verletzungsrisiko ist, weiterzuspielen. Von daher kann ich das absolut nachvollziehen, wo ich bei Cooks immer noch nicht, also es heißt ja immer, der Typ ist irgendwie charakterlich schwierig, weil der immer von Team zu Team getradet wurde. Der bringt halt sportlich richtig viel Leistung. Egal wo der war, hat er immer abgeliefert und auch wirklich auf einem Borderline-Elite-Level, sage ich jetzt mal. Also der war nie ein Top-5-Receiver, aber er war eigentlich immer, es gab genug Argumente, ihn mal in die Top 10 zu schmeißen. Und
er ist halt so ein bisschen der Wanderpokal trotzdem, ne?
Genau, trotzdem der Wanderpokal, aber alles, was ich von dem immer mitkriege, ist eigentlich relativ sympathisch.
Ich habe eigentlich auch nie was Negatives von Brandon Cooks gehört und ich denke, dass er sich das gerade auch leisten kann, weil er auf jeden Fall woanders einen neuen Vertrag kriegen wird. Oder er bleibt bei den Texans, weil da vielleicht auch einfach ab neuem Jahr eine neue Situation vorherrscht. Auch das ist ja noch nicht mal durch das Thema.
Ja, deswegen, also das kann man schon nachvollziehen. Aber was wir vielleicht noch erwähnen müssen, gestern Nachmittag eine Nachricht gekommen, die wahrscheinlich, ja, die Football-Menschen, die letzten 2-3 Jahre zum Football gekommen sind, vielleicht nicht so betrifft, aber die Football-Menschen, die schon so seit 10 Jahren rumhängen und Football verfolgen, apropos Texans, das ist nämlich für mich auch das Stichwort, weil er bleibt für mich ein Texans-Spieler. J.J. Watt hat sein Karriereende angekündigt. Ist das nicht richtig traurig? Er ist für mich quasi der American Football Spieler. Wenn du dir einen American Football Spieler aus Amerika malen könntest, dann wäre das J.J. Watt.
Das ist tatsächlich so, aber ich mag, dass er nach dem, was er eigentlich immer selber von seinen Mitspielern und von sich selbst gefordert hat, dass er nach dieser Prämisse handelt jetzt auch, so schwer ihm das wahrscheinlich auch selber fällt, weil Lockerroom und all das würde ihm auf jeden Fall auch fehlen. Das hören wir halt auch jedes Mal von großen Spielern, die dann nicht mehr dabei sind. Aber er hat halt selber gesagt, wenn ich nicht mehr auf allerhöchstem Level competen kann und wenn ich auch nicht mehr die Motivation habe, bei jedem Training Vollgas zu geben, dann bin ich in dieser Liga nicht mehr richtig, weil es einfach genug Spieler gibt, die das zeigen wollen. Die sind vielleicht noch nicht so gut wie J.J. Watt. Die werden wahrscheinlich auch nie so gut wie J.J. Watt, weil es ist einfach ein traumhafter Spieler gewesen, muss man jetzt leider sagen. Wir werden jetzt einfach nochmal 2 Wochen, sehen.
Ja, also hoffentlich sehen in dem Sinne, dass er sagt, ich bleib fit. Ja. Und aber muss jetzt auch mal sagen, die letzten Wochen war das wieder der J.J. Watt, wo ich sage, ja komm. Also,
Ich denke, jetzt packst du halt auch nochmal wirklich alles zusammen, ne? Du weißt halt so, jetzt ist das bald gewesen, jetzt hämmerst du halt nochmal richtig rein und gerade auch beim Training halt, aber du weißt halt eben, ich finde die Motivation gerade nicht mehr, das für eine neue Saison alles nochmal zu machen. Und das finde ich fair für sich auch, weil ich glaube, die Chance auf Verletzungen und so kann gar nicht größer sein, wenn du dich eben auch nicht mehr zu 100% vorbereitest und mental halt dann auch nicht mehr dazu bereit bist, diesen Schritt zu gehen. Und dafür hat er halt auch das Alter und dafür hat er die Erfolge, gerade die individuellen Erfolge halt, ne? Mit einem Super Bowl-Titel ist es ja leider halt für ihn nie was geworden, weil er halt nie bei den wirklich guten Teams gewesen ist. Spricht aber halt auch noch einfach mehr dafür, was er für ein besonderer Spieler gewesen ist, der halt nicht irgendwie als besonderer von sehr guten Spielern gestrahlt hat, sondern wirklich oft auch einfach der einzige Mann war, der da irgendwie an der Line was reißen konnte und trotzdem halt alles weggeballert hat. Vor allem dann auch nochmal als Defensive End, / Defensive Tackle, als ein Spieler, der noch eigentlich viel mehr davon abhängig ist, dass außen Druck generiert wird, damit das drinnen nicht gleich mit drei Leuten gleichzeitig schaffen muss, zum Quarterback zu kommen. Und trotzdem hat das hingebogen und martialische Bilder von J.J. Watt, wo ihm das Blut die Nase runterläuft und er sich mal schnell die Nase an der Seitenlinie richten lässt, um dann direkt weiterzumachen, damit er noch Luft kriegt, so, Wahnsinnsspieler. Und ich bin mir auch sicher, dass er uns in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall, nachdem er in 5 Jahren in die Hall of Fame aufgenommen wird, auch, ja, dass er dem Spieler halten bleiben wird.
Das hoffe ich. Was meinst du, wird er TV-Kommentator oder geht der Richtung Coaching?
Ich tippe auf Fernsehen.
Ich würde auch, also ich stelle ihn mir halt, also vom Typ her, er hat das Gesicht dazu, ins Fernsehen zu gehen, er ist eloquent genug, ins Fernsehen zu gehen und ich glaube auch beliebt genug.
Ich denke, dass man ihm auf jeden Fall einen Deal bieten wird und das machst du dann auch erstmal. Weil da machen wir uns halt auch nichts vor, als Coach gehst du dann, egal ob du J.J. Watt oder Peyton Manning heißt, in der Regel auch erstmal, ja, den langen, mühsamen Weg. Also du fängst dann in der Regel erstmal wieder in der Highschool an. Ed Reed hat jetzt seinen ersten Job an einem Division II College bekommen und mal schauen, wann er dann das erste Mal bei den Miami Hurricanes bei seiner Schule coachen darf. Das wird dann halt noch ein paar Jahre dauern. Wir haben das ja auch bei Prime gesehen jetzt, der da zunächst mal seinen Weg gehen musste. Das muss man halt auch erstmal wollen, sag ich mal, wenn man so ein Starspieler gewesen ist. Du fängst halt dann wirklich erstmal wieder in so, ja, quasi der Provinz an, ne?
Ja, das ist schon spannend. Also das ist schon spannend. Gerade bei Prime hätte ich gedacht, dass der irgendwo eine Chance kriegt. Dass er halt sagt, ja, komm, also, aber Coaching ist halt nochmal, ist halt was, ein komplett anderes Level. Ich glaube, du kommst auch eher in diese General Manager-Rolle reingerutscht durch irgendwelche Kontakte, weil die Leute halt denken, hey, du bist ein geiler Typ.
Weil du man hast das Ahnung auch, von Football, ja.
Genau, und weil du halt auch besser, das kannst du auch besser backuppen in Dingen, wo du die Leute unterstützen kannst. Du kannst dem ja einfach dann jemanden, einen Business Analyst zur Seite stellen, den halt kein Mensch kennt, aber der macht halt eigentlich die wirklichen die kaufmännischen Entscheidungen und so. Also den kannst du ja sozusagen viel mehr unterfüttern als ein Coach, der halt auf dem Trainingsfeld irgendwas, der auch wirklich auch was beibringen muss. Von daher, ich würde sagen, wir fangen jetzt endlich mal an, die Spiele zu tippen. Wahrscheinlich heute ein wenig im Schnelldurchlauf, aber wir kriegen das hin. Dallas Cowboys gegen die Tennessee Titans. Dallas Cowboys 11-4, Tennessee Titans 7-8. Die Cowboys, gegen die will man eigentlich in den Playoffs, glaube ich, nicht spielen, aber es gibt genug Teams, die öffentliche Meinung und so weiter, die ja dann doch irgendwie die Cowboys noch nicht als Top-Team wahrnehmen. Bei den Titans, die sagen, wir haben eigentlich keine Möglichkeit, in irgendeiner Form Fehler zu machen. Das heißt, die Fehlertoleranz ist sehr, sehr gering. Wir können uns keine Turnover leisten, wir können uns keine Mental Fuck-Ups leisten. Das ist ein Satz, den Mike Vrabel letzte Woche gesagt hat. Was sagst du? Cowboys, die prinzipiell schon durch sind, oder Titans, die noch auf die letzte Chance hoffen, durchzukommen?
Ich bin bei den Cowboys, weil die Titans Ryan Tannehill nicht haben, weil die Titans nur dann mit ihrem Laufspiel und einem sehr jungen Quarterback kommen können. Und die Cowboys defensiv dann auch einfach die Mittel haben, um das auf jeden Fall stoppen zu können. Die Titans werden sehr, sehr schwer haben gegen auch Jacksonville, die gerade echten Lauf haben, überhaupt die Playoffs noch zu schaffen. Also da sehe ich Dallas vorne.
Arizona Cardinals gegen die Atlanta Falcons. Arizona Cardinals 4-11, Falcons 5-10. Falcons mit Desmond Ridder. Ich finde, also ganz überzeugt hat mich Ridder immer noch nicht. Cardinals, für die ist die Saison prinzipiell abgeschrieben. Also sage ich jetzt mal so. Also wenn man sieht, ich weiß nicht, ob ich die Statistik richtig im Kopf habe. Hopkins hat irgendwie 1 von 10 Bällen gefangen oder so. Also der sagt sich auch gerade wahrscheinlich jetzt, komm, also darauf, deswegen habe ich keine Drogen genommen, um wieder fit zu werden.
Fantasy-Besitzer, die ihn haben, machen sich übrigens auch gerade sehr große Sorgen, die es mit Ach und Krach doch noch irgendwie ins Finale geschafft haben. Ich gehöre dazu. das ist hart tatsächlich gerade zu sehen. Ja, keine Ahnung. Ich hab vor ein paar Wochen gesagt, die Cardinals gewinnen kein Spiel mehr. Bleibe ich bei. Desmond Ridder holt dann seinen ersten Sieg als Rookie-Quarterback, wie es aussieht. Wenn ich das so sage, muss Desmond Ridder ja sein erstes Spiel gewinnen.
Ja, die Frage, hat Desmond Ridder dich so weit überzeugt bisher, dass du sagen würdest, die Atlanta Falcons bleiben bei ihm?
Nein, zumal ich bei Desmond Ridder auch einen Quarterback sehe, der für mich von dem, was er mitbringt, eher in diese Backup-Rolle passt, weil er einfach in vielen Dingen eher der solide Quarterback ist. Und es gibt nichts an Desmond Ridder, habe ich auch damals gesagt, was wirklich heraussticht. Also es gibt keine besondere Fähigkeit von Desmond Ridder. Es ist alles gut. Und das ist halt eher so das, was wir zum Beispiel jetzt gerade auch seit Wochen von Brock Purdy sehen. Es ist alles gut und das reicht eben, um dir vielleicht auch mal hinten raus mal ein paar Siege zu holen. Das reicht vielleicht auch mit einem richtig, richtig guten Team mal für mehr, aber Desmond Ridder für mich, ja, also sagen wir so, die Falcons können mit ihm weitermachen, wenn es einfach keine Option gibt. Das muss man halt auch sagen. Die muss ja auch erstmal da sein, weil er halt eben gut ist, aber es gibt nichts an ihm, wo ich sage, da setzt du drauf, dass das mal dein Face of the Franchise wird. Wenn die Falcons das gesagt hätten, hätten sie ihn nämlich auch wesentlich früher gedraftet.
Chicago Bears gegen die Detroit Lions. Chicago Bears 3-12, Detroit Lions 7-8. Detroit Lions kommen oder wollen noch in die Playoffs kommen. Die Chicago Bears nehmen das die letzten zwei Wochen als Learning für die neue Saison, um halt auch ja eigentlich zu zeigen. Also ich habe das Gefühl, bei den Bears jetzt ich habe das erste Jahr jetzt das Gefühl, da wächst was zusammen. Also man hat, ja, die sind 3-12 und das ist nicht gut, aber man hat irgendwie das Gefühl, die sind auf dem richtigen Weg, weil dann doch ein paar Puzzlestücke einfach passen.
Die sind vor allem auch immer sehr nah dran. Also das sieht man halt auch gegen gute Teams, auch gegen die Bills, auch wenn das Ergebnis das am Ende nicht aussagt, hat man sehr lange wirklich mitgehalten und auch sehr lange sogar geführt. Was zeigt, es fehlt nicht mehr viel, um da mitzumachen. Man schielt nicht auf den Draftplatz, das muss man auch klar sagen. Ich glaube, wer den Coach kennt und wer auch viele Spieler dieser Mannschaft kennt, weiß so, ey, so ein Ding wollen wir jetzt wenigstens noch gewinnen, so bevor die Saison vorbei ist. So, weil die haben jetzt echt eine Niederlagenserie von, die ist bald zweistellig. Also die haben jetzt echt in den letzten Wochen nur verloren und sind echt frustriert auch darüber, dass sie gar nichts mehr gewinnen. Und ich glaube, die Lions sind so ein typisches Spiel. Man schielt jetzt so ein bisschen sogar schon als Fan auf den First Pick, weil die Texans letzte Woche gewonnen haben. Aber ich glaube wirklich, dass die Bears diese Woche den Sieg holen. Und dann ist das Rennen um Platz 1 im Draft auch Geschichte. Manche Fans werden das nicht unbedingt feiern, aber die Lions werden gleichzeitig noch irgendwie aus dem Wildcard-Rennen gekegelt. Das passt irgendwie. Das klingt für mich gerade stimmig, dass das genauso kommen wird, weil es irgendwie jeden Fan aus beiden Lagern richtig ärgern wird.
Ja, und auch bei den Lions, wenn die Lions irgendwas reißen wollen, dann müssen die das Spiel aber gewinnen. So. Und die Offense, was man bei den Lions ja echt sagen, die Defense, es ist immer noch, ist furchtbar teilweise, aber die Offense der Lions ist sehr, sehr solide. Also das Matchup Defense Bears gegen Offense Lions ist sogar echt spannend.
Also Spekulation, dass das High-Scoring-Game dieser Woche wird, die sind, glaube ich, nicht so hochgegriffen bei diesen beiden Mannschaften. Und es wird auf jeden Fall lustig, glaube ich.
Ja. Kommen wir zum Spiel der Jacksonville Jaguars. Die spielen gegen die Houston Texans. Die Houston Texans, das beste Team, was 2-12-1 geht in der Historie der NFL, die Jacksonville Jaguars. Die haben einen Hype. Die hatten am Anfang der Saison einen Hype, dann ist es so ein bisschen abgeflacht, aber man hat immer noch gesagt, ah, sie sind trotzdem besser als letztes Jahr. Und das wollte man auch immer noch grundsätzlich hervorheben, dass sie ja besser sind als letztes Jahr. Und jetzt haben sie auch den Rekord dazu. Sie sind immer noch 7-8. Sie sind in ihrer Division definitiv competitive. Die Houston Texans sind von den Ergebnissen her nicht 2-12-1, weil man halt, sie sind immer nah dran. Sie werden eigentlich nicht abgeschlachtet. So, und haben auch genug Talent in dem Sinne. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, Brandon Cooks hat jetzt aber mittlerweile auch keinen Bock mehr und sagt sich so, ja komm, also meine Knochen sind auch nicht so mehr die jüngsten. Wird das ein Spaziergang für die Jaguars oder sagen sich bei den Texans zu viele, es geht hier auch um meinen Job?
Also ein Spaziergang wird das nicht. Gegen Lovie Smith hast du keinen Spaziergang. Das kannst du vergessen und die Defense wird auf jeden Fall, die werden fighten. Das gehört da dazu. Aber Jacksonville ist das Team, was jetzt wirklich 9-8 gehen muss, um in die Playoffs zu kommen. Und ich sehe aber gerade auch, dass sie das gut hinbekommen. Jetzt gegen die Texans, nächste Woche gegen die Titans. Das ist für mich ein 9-8-Team, was dann auch verdient in die Playoffs kommt. Dann wird man sehen, wofür das tatsächlich schon reicht für diese noch junge Mannschaft. Aber das sollten sie auf jeden Fall machen.
Dann kommen wir zum Spiel Denver Broncos gegen die Kansas City Chiefs. Vor der Saison, dieses Matchup in Week 17, hätte ich gesagt, boah, krass, richtiges Top-Game. Zwei Teams, die da wahrscheinlich sogar noch ausspielen, wer wo wie in den Playoffs ist, dass sie irgendwas mit irgendwelchen Seeds zu tun haben. Jetzt sage ich, klarer könnte die Rollenverteilung innerhalb eines Spiels eigentlich nicht sein. Die Chiefs können eigentlich schon Personal schonen. Die Broncos spielen so, als würden sie Personal schonen. Was sagst du?
Ich glaube, mich juckt es heute irgendwie. Ich habe Lust, zum Jahreswechsel nochmal so ein paar, ja, vielleicht wilde Predictions zu machen. Die Chiefs sind immer mal wieder dafür gut, ein Spiel nicht ganz so ernst zu nehmen. Gerade zum Ende der Regular Season, wenn man mental doch schon sehr stark auf Playoffs schielt und es geht jetzt natürlich um das Heimrecht, was man nicht verbaseln sollte, aber da ist so ein Spiel gegen Denver tatsächlich ein gefährliches Trap-Game, wenn man so möchte. Und Denver, wir haben das oft gesehen in der Vergangenheit, wenn es In-Season-Coaching-Wechsel gab, dass ein Team im ersten Spiel hoch motiviert in das Spiel gegangen ist, weil das ist halt auch echt, ja, eine mentale Veränderung für so einen kompletten Lockerroom, weil jetzt weiß nämlich in Denver jeder, du spielst um deinen Job. Wenn der Head Coach im ersten Jahr entlassen werden kann, dann kann hier jeder gehen. Und das betrifft auch, ja, das betrifft auch Russell Wilson, der natürlich einen riesen Contract hat und das wäre für Denver ein Millionengrab, wenn sie ihn direkt rausschmeißen würden. Aber ich glaube, wenn du einen Head Coach in Jahr 1 rausschmeißt, dann sagst du jedem, der in diesem Staff und in diesem Team mitarbeitet, du kannst der Nächste sein. Und dementsprechend glaube ich, dass es nochmal ein Aufbäumen, ein letztes geben wird, bevor die Saison vorbei ist. Und das könnte so ein Spiel sein. Ich gehe auf Denver.
Ich habe gerade schon wieder an Jeff Saturday gedacht, der ja auch der sein erstes Spiel ja auch komplett gut bestritten hat und jetzt mittlerweile nachweislich keinen Plan B für irgendwas hat. Und deswegen, ja, das kann passieren. Also ich sehe das, ich sehe die Gefahr auch, hoff's aber nicht. Ich hoffe, die Kansas City Chiefs sind weiter als das. Ja, Philipp sagt, bin
gespannt. Sollte ja auch so sein. Nein, das ist natürlich eine Bold Prediction, das gebe ich auch zu. Die ist schon sehr, 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 sehr mutig. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich würde mein Geld nicht darauf setzen. Wenn ihr euer Geld gerne darauf setzen wollt, dann macht's. Gibt auf jeden Fall eine verdammt gute Quote.
Aber wir werden hier keine Beratung für Glücksspiel machen.
Nein, auf gar keinen Fall.
Miami Dolphins gegen die New England Patriots. Wenn die Miami Dolphins 8-7, die New England Patriots 7-8. Wenn ich mir ehrlich gesagt das Talentlevel dieser beiden Roster angucke, dann denke ich mir durchgehend, es kann nicht sein, dass diese Teams so eng beieinander sind. Bei den Patriots sage ich mir, okay, sie haben Matt Judon, sie haben George Uche als Pass-Rush-Duo und auch Christian Barmore als Defensive Tackle. Also die Front der Patriots in der Defense ist gut. Die Linebacker sind schon zumindest schnell. Und man hat mit Marcus Jones, glaube ich, einen echt spektakulären Pick in der dritten Runde geholt. Also der gefällt mir richtig gut als Spieler, der halt irgendwie einen Receiving-Touchdown hat, einen Rushing-Touchdown hat, einen Interception-Touchdown hat, einen Return-Touchdown hat. Das ist schon geil, also den guckt man gerne zu und allgemein die Defense der Patriots ist stark. Aber in der Offense sprechen wir wahrscheinlich von einem der schlechtesten drei Kadern in der Liga gegenüber den Miami Dolphins, die einfach mit Waddle und Hill zwei Waffen haben, die dir in jedem Play, an jedem Platz, an jeder Stelle des Platzes einen Touchdown laufen können.
Aber das gerade nicht mehr so gut hinbekommen, ne? Und machen wir es kurz und schmerzlos. Miami gewinnt zu Hause im September immer gegen die Patriots und die Patriots zu Hause im Dezember immer gegen die Dolphins. Beide mögen, glaube ich, die Witterung nicht unbedingt des anderen und das zeigt gerade auch der Saisonverlauf. Miami jetzt, wo es in die kalte Jahreszeit geht, ja, mal wieder Miami. Ne? Trotz des starken Kaders, die Receiver stechen nicht mehr so heraus, gehe ich da mit den Patriots diese Woche.
Ja, ich bin gespannt. Was sagst du zu Tua? Tua am Anfang der Saison sehr, sehr, also mit wenig Fehlern. Jetzt häufen sich die Fehler so ein bisschen. Und ich habe das Spiel letzte Woche gesehen. Also die Picks, die er da geschmissen hat, das war schon blind. Also das war schon so, dass ich gedacht habe, so, come on, also dass ein Cornerback nach hinten droppt, wenn du die Outside, wenn du die sozusagen die Außenlinie verteidigen willst. Also das weiß ich als Defensive End, dass das passiert.
Also ich muss tatsächlich dort noch mehr in die Videostudie gehen, um da genaueres zu sagen, weil es ist natürlich gut möglich, dass man, nachdem man am Anfang der Saison ihm das vielleicht auch leicht gemacht hat durch das Playcalling, jetzt halt sagt, okay, wenn wir in den Playoffs auch was reißen wollen, dann müssen wir jetzt mal die nächste Stufe bei dir zünden, lieber Quarterback. Und das ist natürlich möglich, dass ihn das zum derzeitigen Zeitpunkt halt so überfordert, dass er diese Böcke halt macht. Denn eigentlich wirfst du solche ungenauen Würfe, solche wirklich, wirklich ungenauen Würfe, vor allem eher, weil du gerade mit anderen Dingen beschäftigt bist. Warum ist er das jetzt mehr als vor ein paar Wochen? Möglicherweise, weil es einfach mehr Dinge sind als noch während der Wochen, wo er das gut gemacht hat, weil man es ihm da leichter gemacht hat. Deswegen möchte ich, weil ich das eben noch nicht beurteilt habe, beziehungsweise gesehen habe, möchte ich mich da so ein bisschen zurückhalten, bevor ich irgendwas sage, was ich nachher zurücknehmen muss, nur weil ich jetzt halt irgendwas sagen muss.
Ist okay. Colts gegen Giants. Colts 4-10, Giants 8-6-1.
Giants.
New Orleans, da brauchen wir nicht weiter drauf eingehen, weil ich finde, die Colts sind gerade das uninteressanteste Team der Liga.
meine Rede habe ich ja letzte Woche schon auf Jeff Saturday gehalten, also ich glaube,
das ja, reicht. Jetzt reden wir doch über die Colts. Was mich ja so ein bisschen freut, freut in dem Sinne, freut er noch nur, wenn man einen Podcast hat und immer an irgendwelchen Aussagen gemessen wird. Aber ich habe vor der Saison gesagt, das Roster-Building der Colts gefällt mir nicht. Ich finde es schwierig, dass du immer nicht auf Elite-Positionen dein Geld setzt, sondern immer halt auf die Position daneben. Also du hast Quentin Nelson als Guard, aber du hast keinen geilen linken Tackle. Du hast DeForest Buckner als Defensive Tackle, der Elite ist, aber du hast keinen geilen End. Du hast gute Safeties, aber keine Cornerbacks, so ungefähr. Obwohl du hast jetzt Stephon Gilmore, der ist schon immer noch gut. Aber weißt, was ich meine? Also du hast sozusagen, ja, du hast einen geilen Running Back, aber keinen QB. Ist halt also einfach das Geld auf die falsche Platte gesetzt. Und deswegen, ich sage New York Giants, die sind so gut geführt, die sind so solide dieses Jahr.
Yep.
Gibt's gar nichts. New Orleans Saints gegen die Philadelphia Eagles.
Ja, Was sind die Saints? Ich habe keine Ahnung. Du musst mit Philly gehen.
Und jetzt mal im Ernst. Also die Dallas Cowboys feiern sich dafür, dass sie einen Shootout gegen einen Backup-QB gewonnen haben. Das zeigt eigentlich, wie gut die Philadelphia Eagles dieses Jahr sind.
Aber man darf auch nicht vergessen, Dallas hat im Hinspiel, wenn man so will, auch mit einem Backup-Quarterback gegen Philly knapp verloren. Ne? Also, und da hat Philly sich auch für feiern lassen.
Klar, aber das versaut meinen Take gerade ein bisschen.
Ja, nein, den rette ich dir jetzt, weil wenn wir Glück haben, sehen wir beide in einem NFC-Championship-Game mit beiden Starting-Quarterbacks. Und das wäre doch geil.
Und die Frage ist, sehen wir dann Fat Batman?
Da musst du jetzt noch mal näher drauf eingehen.
Wer sich den Podcast der beiden Kelce-Brüder angehört hat, von Travis Kelce und Jason Kelce, also ich sage immer, ich schwanke jetzt immer zwischen Kelce und Kelce, das sind zwischen Travis und Jason Kelce. So, hört es euch an, auf jeden Fall Travis Kelce, seinen Bruder gefragt, ey, ihr habt eigentlich eine ziemlich solide Receiver-Gruppe und der hat seinen Bruder, der ja Center ist, hat gesagt, ja, wir haben keine Robins, wir haben nur Batmans, wir haben Speedy Batman, wir haben Strong Batman, wir haben Smart Batman. Und dann hat Travis ihn gefragt, ja, und wenn du ein Ageable sozusagen O-Liner bist, ja, dann werden wir nämlich auf jeden Fall, dann haben wir Fat Batman in der Endzone und dann wirst du Fat Batman in der Endzone tanzen sehen. Und darauf hoffe ich jetzt, dass irgendwann die Situation kommt, dass wir Jason Kelce in der Endzone tanzen sehen.
Auf jeden Fall.
Und diesen Podcast, ich kann ihn nur empfehlen, die beiden sind sehr, sehr unterhaltsam.
Wie sagte Mr. Madden himself mal, wie sehr Madden es liebt, wenn große, schwere Jungs einen Touchdown machen, weil man dann große, schwere Jungs tanzen sehen darf.
Ja, ja, das ist ja das Geilste. Erst siehst du einen dicken Menschen laufen und dann siehst du einen dicken Menschen tanzen.
Genau.
Carolina Panthers gegen die Tampa Bay Buccaneers. Carolina Panthers 6-9, Tampa Bay Buccaneers 7-8. Das Ding bei den Bucks, nach jedem Sieg sagt man sich, egal wie knapp der Sieg war, ja, jetzt sind sie gefährlich, jetzt haben sie es hingekriegt, jetzt ist der Turnaround da und dann spielen sie vielleicht gegen ein vernünftiges Team und dann ist der Turnaround doch nicht so da. Was soll man zu diesem Spiel jetzt sagen?
Ich glaube tatsächlich, dass die NFC schon genau dahin guckt, ob Tampa Bay oder Green Bay es durch die Hintertür noch in die Playoffs schaffen, weil es halt einfach Teams sind, die aufgrund ihrer beiden Quarterbacks halt dann in so einem Spiel immer irgendwie schwer zu spielen sind, weil sie halt einfach diese Situation kennen. Und ich glaube, Tampa ist das Team, was mit Tom Brady auf jeden Fall in die Playoffs kommt, um den ein oder anderen Favoriten vielleicht auch mal zu ärgern. Also ich sehe die Bucks tatsächlich dann nicht durchmarschieren, weil das ist kein Team, das 4 Siege in Folge gewinnt, aber das halt dann vielleicht in Runde 1 einen Favoriten rauskegeln kann, weil es dann an einem Tag nochmal zusammenpasst. Selbe gilt übrigens dann auch für Green Bay.
Cleveland Browns gegen den Washington Commanders.
Da gehe ich mit den Commanders tatsächlich. Rivera hat da was zusammengebaut jetzt. Der wird seinen Job behalten, wie es aussieht, obwohl ich ihn am Anfang der Saison klar auf dem Hotseat hatte. Die Defense wird besser. Das Laufspiel mit auch variablen Receivern klappt besser. Jane Dodson, McLaurin kriegen was hin. Im Prinzip sind die jetzt nur noch einen wirklich anständigen Quarterback davon weg, so diesen Durchbruch zu schaffen. Das ist jetzt, glaube ich, der nächste Job, den Washington machen muss. Es wird wahrscheinlich knapp mit den Playoffs, weil die Konkurrenz auch in der eigenen Division zu stark ist. Aber ich glaube, mit so einem Sieg gegen Cleveland zeigst du nochmal klar in die richtige Richtung, was diese
Mannschaft kann. Ist Carson Wentz nicht die Lösung?
Ich glaube, das wussten die Colts schon, dass er nicht die richtige Lösung ist. Und auch die Eagles wussten das. Und auch die Commanders merken das jetzt gerade, dass das definitiv nicht ist.
Ja, und Taylor Heinicke sollten sie trotzdem einen lebenslangen Vertrag geben. So.
Das kannst du ja gerne machen. Ich meine, es ist ein wunderschön zu sehen, der Quarterback. Aber du weißt halt eben auch, was mit ihm geht. Und du weißt auch, dass du in dieser Liga nicht nur mit einer geilen Defense gewinnen kannst. Gerade auch in der Division, wo du dann jetzt mit Brian Daboll als Coach Und auch mit Dak Prescott und mit Jalen Hurts halt einfach, ja, auch Feuerkraft brauchst einfach. Wird Washington da nachrüsten müssen. Ob sie das über den Free-Agent-Markt machen zum Beispiel, über einen möglichen Trade, der eventuell dann ansteht, den wir jetzt noch nicht so auf dem Zettel haben, wir werden sehen.
San Francisco 49ers gegen die Las Vegas Raiders, 49ers 11-4. Ich finde, sie sind so das Team, was übrigens am unbemerktesten bei 11-4 steht, gegen die Las Vegas Raiders, die mit 6-9, ja, quasi, da geht's da jetzt gerade um was noch? Müssen wir jetzt durch? Ich glaube nicht, da ist jetzt alles gelaufen, oder?
Soweit ich das auf dem Schirm habe, haben die Raiders die Playoffs letzte Woche verloren, wenn du so willst.
Richtig, also seit letzter Woche können die nicht mehr in die Playoffs kommen. Das heißt, die 49ers, sie sind sowieso Favorit, und bei den Raiders geht es jetzt einfach nur noch um Jobs und Talente entwickeln, oder?
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, das war's jetzt für die Raiders dieses Jahr.
Kommen wir zum Spiel der New York Jets. Die spielen gegen die Seattle Seahawks. 2 7-8 Teams, aber 2 komplett gegengesetzte 7-8 Teams. Die New York Jets mit einer echt soliden Defense, da kann man echt nichts gegen sagen. Die trägt die Offense eigentlich durchgehend. Die Fans fordern Joe Flacco durchgehend eigentlich. Und die Seattle Seahawks so ein bisschen entzaubert, aber trotzdem die Offense quasi durchgehend solide. Wie ist deine Meinung? Wer gewinnt dieses Spiel?
Wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, ja, genau. Gestern die News kam, Mike White cleared to return, wieder spielen. Und damit, ja, haben die Jets eigentlich das bekommen, was sie wollten. Sie haben die hervorragende Situation, dass sie wahrscheinlich Mike White eh gerne hätten wieder spielen lassen wollen, nachdem sie Zach Wilson die letzten Wochen gesehen haben. Der Head Coach hatte das, glaube ich, auch im Gefühl, hat ihn dann während des letzten Spiels gebencht und damit den Weg geebnet, dass Mike White jetzt einfach für den Rest der Saison unangefochtener Starting Quarterback sein wird. Der hat seinen Job gut gemacht und deswegen sehe ich sie dann in dem Spiel gegen Seattle auch vorne.
Man muss ja da ganz klar sagen, Mike White hat in seiner Karriere schon mehr sehr gute Spiele gehabt als Zach Wilson. In der gleichen Situation. Das darf man ja immer nicht vergessen. Die sind zeitgleich in die Liga gekommen. Letztes Jahr hatte Mike White schon mal ein überragendes Spiel und dieses Jahr wieder, wenn er gespielt hat, das war okay. Also das war eher okay als das, was Zach Wilson abgeliefert hat.
Definitiv. Also wenn es um die Zukunft geht und wenn man auch bedenkt, dass Mike White halt so ein richtig klassischer System-QB gewesen ist am College, der halt einfach ganz oft den Ball werfen sollte, dann kann man natürlich auch sagen, hey, vielleicht ist da Potenzial, was wir mit mehr Spielpraxis rauskitzeln können, was am College gar nicht so bemessen wurde bei ihm, ne? Und er hat auf jeden Fall eine sehr hohe Genauigkeit, was sein Staff auf jeden Fall zu schätzen weiß.
Minnesota Vikings gegen die Green Bay Packers. Das ist 12-3 Minnesota Vikings gegen die gehypten Green Bay Packers, die einfach nicht tot zu kriegen sind.
Ja, ich habe es gerade prognostiziert und Green Bay ist für mich genau dasselbe Team wie Tampa Bay an der Stelle. Ich träume tatsächlich von einem NFC Championship Game zwischen Dak Prescott und Jalen Hurts, beide fit. Und ich habe aber jetzt schon das Gefühl, dass entweder Tampa Bay oder Green Bay uns diese Suppe versalzen werden und am Ende in einem weniger spannenden NFC Championship Game der zweite Part sein werden und dann einfach dann endlich zeigen, dass sie dieses Jahr nicht das Team sind, was in den Super Bowl kommt. Das ist so irgendwie mein Gefühl, wie diese Saison in der NFC enden wird. Und Green Bay schlägt deswegen die Vikings. Green Bay wird irgendwie noch in die Wildcards kommen, dann entweder Dallas oder Philadelphia raushauen, um am Ende gegen das zweite dieser beiden Teams rauszufliegen. Nennt mich Nostradamus, genauso wird es passieren. Ich habe einfach so eine Wut auf diesen Rodgers. Ich bin so froh, wenn er irgendwann nicht mehr gegen die Bears spielen muss, ja. Dass ich genau das von ihm denke, dass er mir dann sogar noch den Spaß am Football gucken versauen wird.
Ja, ich muss halt sagen, ich gehöre bei den Packers zu denen, die durchgehend obwohl Aaron Rodgers zweimal MVP geworden ist, durchgehend sagen, Ich hätte ihm den MVP-Titel nicht gegeben. Ich fand, die Packers waren die letzten Jahre nicht so überragend. Sie haben halt einen guten Rekord gehabt, mehr aber auch nicht. So, und das überspielt halt viel, was da bei dem Team meiner Meinung nach nicht gepasst hat. Und das ist, also, wie die Packers jetzt sind, sage ich halt eher so, ja, das hätte ich, so habe ich sie auch immer eingeschätzt, deswegen. Ja, ich sehe sie in dem Spiel tatsächlich als Favorit, weil für die Vikings geht's in dem Sinn, die sind durch, das ist, da passiert nicht mehr viel, deswegen glaube ich auch, dass die Packers einfach heißer sind, weil die, da geht's noch um was, aber ich hoffe nicht, dass sie in die Playoffs kommen, ich will es auch einfach nicht sehen. Es tut mir leid an alle Green Bay-Fans. Es ist jetzt mal so weit, dass da andere Teams irgendwie in die Playoffs kommen und was reißen.
Von mir wirst du sowieso nichts anderes hören.
Das Battle of LA. LA Rams gegen die LA Chargers. Die LA Rams, richtig gehypt jetzt wahrscheinlich nach diesem 50-Punkte-Spiel gegen die LA Chargers, die jetzt auf einmal sagen, yo, wir haben eine Defense, wir dominieren jetzt über unsere Defense das Spiel. Für die Chargers geht es halt wirklich um den Playoffs-Einzug. Für die LA Rams geht es eigentlich um nichts, außer dass es halt auch hier wieder darum geht, wer bleibt und wer kann sich irgendwie positionieren. Favorit auf jeden Fall die Chargers, würde ich sagen. Oder hast du auch hier einen Upset-Pick?
Nee, tatsächlich nicht. Mayfield für mich immer mehr der Quarterback, der dieser Bridge-QB sein kann, den die Rams, glaube ich, die nächsten ein, zwei Jahre brauchen werden, wenn... So, ja, die Prognose, Sean McVay nicht mehr Headcoach ist und dieser Kader einfach mal auf links gezogen werden muss, weil Cap Space, Draft Picks, alles irgendwie jetzt erstmal wieder, ja, geladen werden muss. Also, das freut mich tatsächlich, dass wir Baker Mayfield sehr wahrscheinlich die nächsten ein, zwei Jahre in einer Starterrolle bei einem, ja, durchschnittlichen Team dann einfach sehen werden. Und die Chargers mit Justin Herbert, klar, das wäre natürlich, ja, hätte ein richtig cooles Spiel werden können jetzt. Also ich mag die Ansetzung, wenn die Rams einfach ihrer Favoritenrolle als Champion gerecht geworden wären. Jetzt gewinnen die Chargers das.
Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens. Pittsburgh Steelers, eins der bestgecoachesten Teams, wo man immer eigentlich davon ausgehen kann, dass das Team competitive ist. Die Baltimore Ravens, eins der Teams, die noch nicht ganz überzeugt haben, aber auf die man auch, glaube ich, in Bestbesetzung nicht in den Playoffs treffen will.
Mike Tomlin noch nie in seiner Karriere einen Losing Record gehabt. Das wird das Thema an diesem Wochenende. Sunday Night Football Game angesetzt sogar mit diesen beiden Mannschaften. Dafür haben sie sogar nochmal den Spielplan verändert. Die Steelers müssen dafür die letzten beiden Saisonspiele gewinnen, wenn sie auch weiterhin Mike Tomlins Rekord halten wollen. Dafür sind Siege gegen Baltimore und Cleveland nötig. Und ich halte das beides für realistisch, weil es einfach Pittsburgh ist.
Und dann das Topspiel. Und man muss echt, die Ansetzung muss man tatsächlich loben. Also es geht für beide quasi um den First Seed, glaube ich. Im Endeffekt geht es um den First Seed. Aber was für ein geiles Matchup. Bills gegen Bengals. Ist das ein vorweggenommenes Conference-Finale?
Jein, da werden die Chiefs auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden in der AFC. Und auch die Chargers muss man, glaube ich, hinten raus auf dem Zettel haben, weil sie jetzt gerade heiß laufen. Aber es ist auf jeden Fall ein Duell, was uns einen Fingerzeig geben wird, weil es eben um was geht. Oft haben wir die Situation, dass Mannschaften an diesem Punkt sich nicht in die Karten schauen lassen wollen. Also so ein bisschen so ein soliden Gameplan, mit dem ins Spiel geht und so sagen, so, ja gut, wir werden jetzt aber keine Spielzüge zeigen, die wir uns für die Playoffs gespart haben. Jetzt geht es aber tatsächlich um diesen Heimvorteil, um diese spielfreie Woche, die, denke ich, in dieser Conference mit diesen hochkalibrigen Quarterbacks nochmal wichtiger sein wird, als sie ohnehin schon ist. Und deswegen wird das, glaube ich, ein irrer Fight werden zwischen beiden Mannschaften mit, wir haben es in der letzten Folge besprochen, einer schwächelnden Offensive Line der Cincinnati Bengals, die ihnen wahrscheinlich diesen Sieg auch kosten wird.
Na, ich bin wirklich gespannt, weil auch die Bills haben Ausfälle in ihrer Defense. Und jetzt ist halt die Frage, wer kann mit seinen Ausfällen besser umgehen? Ich gehe mit dir, die Bills haben eigentlich insgesamt den tieferen Roster. Die Frage ist, haben die Bengals sich weiterentwickelt und können das jetzt sogar ausgleichen? Überlegt man die, weil sie sind ja, prinzipiell sind sie ja gewohnt, eine schwache O-Line zu haben.
Das stimmt natürlich, wenn du so willst, sind sie das natürlich ein Stück weit gewohnt, aber Nee, also ich denke nicht, dass das tatsächlich am Ende so leicht zu sagen ist. Ja, sie kennen das und deswegen können sie damit umgehen. Es ist halt wesentlich leichter, gegen was zu spielen, wenn du das Personal dafür hast. Und ja, das,
also
das
ich, kann Buffalo ja, sagen wir so, ich sage auch, die Bills gewinnen, aber nicht aufgrund dessen, aufgrund der O-Line der Bengals, sondern einfach, weil aufgrund des Coachings. Ich mag das offensive Scheme der Bengals nicht. Ich finde, das holt nicht alles aus den Spielern raus. Und ich glaube, dass man das eigentlich sehr gut auf Bills-Seite verteidigen kann.
Ja, und deswegen habe ich gerade noch mal kurz gehakt, weil wir auch über den Heimvorteil dieser beiden Nord-Teams gesprochen haben, wo man Buffalo auch trotz der Division East auf jeden Fall zuzählen muss, wettertechnisch. Ich habe gerade noch mal eben kurz gespickelt. Also es sieht danach aus, dass es Richtung 13 Grad geht, bewölkt, leichter Sonnenschein, den wir dann natürlich nicht mehr haben, weil es halt, dann ist es schon dunkel im Monday Night Football Game. Aber es klingt jetzt danach, dass es auch keine Witterung gibt, die dieses Spiel nochmal beeinflussen könnte, was in den Playoffs dann tatsächlich nochmal ein Faktor werden könnte. Aber an der Stelle, ja, ist es dann für mich Buffalo, weil Josh Allen mit seinen tiefen Bällen da dann einfach nochmal ein größerer Big Play-Faktor auch sein kann.
An dieser Stelle, wir haben die ganze Week 17 durchgepickt. 45 Minuten ist jetzt auch, kann man noch hören, auch als Preview-Folge. Ist ein bisschen länger als sonst, aber es war, glaube ich, sehr, sehr unterhaltsam. Ich hoffe, es war kurzweilig für alle Zuhörenden. Ich bedanke mich für deine Zeit, Philipp. An dieser Stelle, wenn euch diese Folgen gefallen, teilt sie in euren Football-Foren, teilt sie an alle Football-Interessierte, die ihr so oder so kennt. Oder hört die Folgen einfach mehrfach. Das geht natürlich auch. Deswegen, ich freue mich. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil wir werden uns erst nächstes Jahr wieder hören. An dieser Stelle, vielen Dank, Philipp. Das letzte Wort hast du immer du.
Ja, eine kurze Hörempfehlung noch. Wir haben eine Preview gemacht für die College Playoffs, die jetzt am 31.12. und am frühen Morgen des 1. Januar stattfinden. Hört da mal rein, wenn ihr euch die beiden Halbfinals der Playoffs reinziehen wollt. Dann die Woche drauf natürlich auch die Vorschau auf das National Championship Game. Aber Michigan gegen TCU und Georgia gegen die Ohio State Buckeyes. Sicherlich zwei sehenswerte Spiele, die ihr euch an so einem lauen Silvesterabend dann vielleicht geben möchtet.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen. Die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Im Frühling steigt so einiges: die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.